Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Und wir setzen gleich mal in die Vergangenheit, ins US-Fernsehen 1963.
There's a protest meeting in the church on that very block today.
We shall overcome.
Die Serie East Side, West Side, ein schwarzer Protestgottesdienst. Und mittendrin eine junge Schauspielerin, die später den Ehren-Oscar bekommen soll für ihr Lebenswerk. Cicely Tyson, damals eine der allerersten schwarzen Schauspielerinnen, die eine Hauptrolle in einer TV-Serie gespielt hat in den USA. Das war der Anfang einer großen Karriere. Und jetzt ist Cicely Tyson im Alter von 96 Jahren gestorben. Über ihren Einfluss in diesen 60 Jahren auf die Filmwelt sprechen wir gleich hier im Kompressor. Ich bin Massimo Maio. Schön, dass Sie dabei sind. Cicely Tyson war eine der ersten schwarzen Schauspielerinnen in den USA, die sich dagegen gewehrt hat, reine Klischee-Rollen zu spielen. Keine kriminelle, unmoralische oder unterwürfige wollte sie spielen, sondern starke Frauen.
Two of you could sit under a shady tree, drink ice cold whiskey and shoot the breeze.
Wie in dem Film Sounder 1972, da war Tyson für einen Oscar nominiert, hat aber auch in anderen sehr bekannten, sehr wichtigen Filmserien mitgemacht, Grüne Tomaten zum Beispiel, Roots, House of Cards. Vor 3 Jahren hat sie den Ehren-Oscar bekommen für ihr Lebenswerk und jetzt ist Cicely Tyson gestorben im Alter von 96. Bei mir ist Filmkritikerin Jenny Zilka. Das klingt ja erstmal alles ziemlich positiv. Kann man das Leben von Cicely Tyson so ein bisschen als Bilderbuchkarriere beschreiben?
Naja, ja und nein. Es fing ja schon bei ihr sehr früh an mit der Karriere. Mit 17 hatte sie ihre erste Fernsehrolle, natürlich erstmal kleine Rollen. Dann spielte sie 1956 zum Beispiel in dem ersten fast komplett schwarz besetzten B-Movie Carib Gold mit neben der Jazzsängerin Ethel Waters und war 1963 mit diesem East Side West Side auch als erste Schwarze in einer Fernsehserie zu sehen. Und als Model hat sie nebenbei gearbeitet, vor allen Dingen zum Beispiel für das Magazin Ebony, das sich ja immer schon ganz bewusst an eine schwarze Leserschaft richtete. Dann war sie auch in den 60ern das Covermodell übrigens von Miles Davis Platte Sorcerer, die kennen vielleicht einige, den hat sie da kennengelernt und dann später in den 80ern geheiratet, in einer ganz turbulenten Ehe. Und ihre Kinofilme wurden auch größer, ihre Rollen aber nicht unbedingt. Also die Filme kenne ich teilweise, aber viele werden nicht wissen, dass sie mitgespielt hat. The Heart is a Lonely Hunter von 1968 zum Beispiel. Ja, dann Sounder 72 mit einer Hauptrolle und sie hat dann auch 1977 in einer Folge dieser wirklich, wirklich wahnsinnig wichtigen und einschlagenden Fernsehminiserie Roots mitgespielt, die sie zum ersten Mal quasi in einer ganz angemessenen, langen und fiktiven Form mit dem Thema Sklaverei beschäftigte. Da spielt sie die Mutter von Kunta Kinte. Und bei Grüne Tomaten daneben Kathy Bates und Jessica Tandy. Also man hört schon, sie hat wirklich sehr, eigentlich viel gemacht, auch bei The Help 2011. Eine Bilderbuchkarriere war es aber doch nicht ganz, würde ich sagen, denn trotz vieler Preise und noch mehr Nominierungen blieb ihr die Anerkennung von der gesamten Gesellschaft dann doch lange verwehrt. Und diesen Ehren-Oscar, den sie 2018 bekommen hat, den akzeptierte sie mit den Worten "This is the culmination of all those years of have and have nots." Also da spricht sie auch nochmal an, wie wechselhaft und wankelmütig ihr Erfolg eigentlich war.
Das heißt, kann man das schon auch ein bisschen als eine typische afroamerikanische Künstlerin-Karriere beschreiben?
Ich würde sagen, ja, angesichts ihres wirklich unbestreitbar großen Talents und Charismas und auch ihrer sehr professionellen Art, wie sie ihre Rollen hineinzufuchsen, zum Beispiel in dieser mehrfach ausgezeichneten Fernsehproduktion The Autobiography of Miss Jane Pittman von 1974, da geht es um eine Sklavin und in diesem Film wird sie teilweise in so einer Aging-Maske gezeigt, weil sie als Protagonistin, 111-jährige Protagonistin in der Rückblende erzählt, da hat sie sich ganz lange damit beschäftigt, wie man als schwarze Seniorin aus dieser Generation spielt und sich bewegt. Und angesichts dieser vielen Nominierungen, da wundert mich, dass sie nicht noch bekannter ist und dass sie nicht noch mehr Hauptrollen bekam. Und ich glaube, das ist schon ganz typisch für die Filmindustrie bis vor ein paar Jahren. Da war es eben ganz normal, auch eine Südstaatengeschichte, vor allem mit weißen ProtagonistInnen zu erzählen. Oder das war normal, dass sie im Jahr 72, wo sie eben für diesen Martin Ritt-Film Sounder nominiert war, dass in allen Kategorien dann ausschließlich weiße Kollegen und Kolleginnen gewonnen haben. Der Film war mehrfach nominiert. Wir hatten es eben bis vor ein paar Jahren bekanntlich mit einer recht homogenen Academy-Mitgliedsgruppe zu tun. Und der strukturelle Rassismus war in der US-Gesellschaft tief verwurzelt. Und insofern glaube ich, dass sie jetzt bestimmt noch eine viel steilere Karriere vor sich hätte. Das spiegelt schon ein bisschen so das Anranddrängen von AfroamerikanerInnen in der US-Gesellschaft. Ich glaube auch ganz wichtig, ihr ständen jetzt vor allen Dingen auch andere und diversere Rollen zur Auswahl.
Genau, gegen diesen strukturellen Rassismus hat sie sich ja auch ihr Leben lang gewehrt, engagiert. Sie war Bürgerrechtsaktivistin. Was hat das denn für eine Rolle gespielt für ihr Filmschaffen?
Eine ganz große, sie sagte zum Beispiel schon 1972, also schon eigentlich noch sehr früh in ihrer Karriere, in einem Interview mit dem Parade-Magazin: Wir schwarzen Schauspielerinnen, wir müssen immer Prostituierte und Drogenabhängige spielen und Housemates, es ist immer negativ, ich spiele diese Charaktere nicht mehr, auch wenn ich dann nichts mehr verdiene. Darüber kann man natürlich jetzt streiten, über diese Aussage, denn auch die in Gänsefüßchen negativen Protagonistinnen oder Protagonisten, die fordern natürlich eine große Kunst in der Darstellung, und ich finde Prostituierte und Drogenabhängige ohnehin schon mal nicht negative Protagonisten. Aber ihr ging es natürlich um rassistische Stereotype, die transportiert wurden und werden. Und später im hohen Alter, sagte sie, wurde dann so ein bisschen komisch, sagte sie vor ein paar Jahren noch mal in einem Interview, dass man jetzt zwar schon bessere Rollen kriegen würde, aber jetzt würden ja afrikanische Schauspieler und Schauspielerinnen den US-Amerikanern die Rollen wegnehmen. Da, finde ich, kann man halt auch drüber streiten, ob das stimmt.
Die Schauspielerin Cicely Tyson ist jetzt gestorben im Alter von 96 Jahren. Über ihre Karriere und ihren Einfluss auch als Bürgerrechtlerin war das Jenny Zilka hier in Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.
Gerne.
In diesem Comic-Jubiläumsjahr, wenn man so will, viele große Comic-Verlage feiern runden Geburtstag. Der Jaja-Verlag zum Beispiel wird 10, Reprodukt 30 und der Schweizer Verlag Edition Moderne ganze 40. Das macht schon klar, Comic gibt es eine ganze Weile schon als Kunstform, auch hier in Deutschland. Aber ist der Comic wirklich angekommen, als eigene Kunstform auch anerkannt? Was für einen Status hat er denn neben, sagen wir, Literatur und Film und Theater? Darüber spreche ich jetzt mit der Comic-Kennerin und Kompressor-Redakteurin Jule Hoffmann. Hallo.
Hallo.
Fangen wir vielleicht mal mit den Comic-Biografien an, von denen es ja in letzter Zeit sehr viele gibt und die auch sehr viel besprochen werden. Der Hitchcock-Comic zum Beispiel, der gerade raus ist, oder natürlich David Bowie oder Beethoven. Das macht Comic schon auch ziemlich prominent, oder?
Genau, also daran lässt sich tatsächlich einiges ablesen, dass es so viele Comicbiografien gerade gibt. Und es gibt auch wirklich sehr gute Comicbiografien, das sei gleich vorweg gesagt. Also zum Beispiel Goldjunge von Michael Ross über Beethovens Jugendjahre, finde ich ein aktuelles, sehr gelungenes Beispiel. Aber diese Häufung ist einfach schon krass auffällig. Und ich habe gemerkt, dass es mir manchmal schon schwerfällt, mich noch zu interessieren für diese Comics, weil einfach die Verkaufsmasche da so klar im Vordergrund steht. Weil solche Themen natürlich immer dankbar von Medien auch aufgegriffen werden, auch oft von solchen, die sich sonst gar nicht für Comics interessieren, aber natürlich eben total sich interessieren für Hitchcock oder David Bowie oder Beethoven. Und Comic wird dann manchmal sogar im schlimmsten Fall nur noch als so eine witzige Darstellungsvariante verstanden. Also sowas wie Hitchcock gibt es jetzt auch in gezeichnet, haha. Also mein Eindruck ist dann schon, dass Comic sozusagen als eigene Kunstform mit eigenen ästhetischen Ausdrucksmöglichkeiten da eher nicht so gesehen wird. Und Comics ist zwar natürlich, wie man so schön sagt, längst ins Feuilleton geschafft haben, aber bis heute funktioniert das irgendwie eben oft noch über den Trick eines gut zu vermarktenden Themas.
Wobei das ja schon so ist, und du hast es gerade selber gesagt, also sowas wie David Bowie oder Beethoven oder so, das funktioniert ja auch woanders gut, also Film, Literatur, Theater.
Ja, das stimmt. Der Unterschied ist aber, dass Film und Literatur jetzt zum Beispiel nicht darauf angewiesen sind, also das nicht nutzen müssen, um irgendwie Beachtung zu finden als Kunstform oder ernst genommen zu werden. Also die haben ja quasi schon Status, sie werden kulturpolitisch auch viel stärker gefördert und sind feste, etablierte, ja hochgeschätzte Kunstformen, während Comics sich da irgendwie immer noch so ein bisschen beweisen müssen. Und ich habe da ein Beispiel gefunden aus einem Bericht von ZDF Kultur aus dem Jahr 2011, wo, finde ich, sehr gut deutlich wird, in welchem Fahrwasser sich Comicbiografien bis heute bewegen.
Comics. Früher war es für Kids und Freaks, später dann für Sammler und Nerds. Und heute? Wie sieht es eigentlich heute aus? Ja, diese Frage kann man relativ einfach beantworten, und zwar mit Kunst. Also Comics, in denen Personen der Zeitgeschichte vorgestellt werden. Also reale Personen, die es wirklich gibt und die wir alle kennen. Danke, Reinhard Kleist.
Ja, Reinhard Kleist, das ist einer der bekanntesten deutschen Comiczeichner, dem ist tatsächlich viel zu verdanken, weil bei dem kommt quasi alles zusammen. Der macht sehr gute, künstlerisch wirklich anspruchsvolle Comics über Themen, die eben auf ein sehr breites Interesse stoßen. Also er hat zum Beispiel Comicbiografien gezeichnet über Fidel Castro und Nick Cave. Und seine Comics, würde ich sagen, werden auch sehr geschätzt, weil bei ihm funktioniert es halt so, genau wie in diesem Beitrag ja auch gesagt wurde, Kunst, also Comics, in denen Personen der Zeitgeschichte vorgestellt werden. Da gibt es ja direkt diesen Rückschluss von Biografien darauf, dass Comics offenbar Kunst sind. Und das wird ja bei Film, Theater, Literatur und so weiter sowieso immer schon vorausgesetzt. Bei Comics ist das aber eben genau ein Grund, warum Biografien eben so gut funktionieren, weil da quasi so diese Signalwirkung drinsteckt, Comics können auch ernst.
Könnte man da nicht auch sagen, ja cool, dann scheinen Biografien eben sehr gut im Comic zu funktionieren, dann entwickeln wir halt weiter und machen Comics damit stark.
Ja, doch, in gewisser Weise vielleicht schon. Also das wird ja auch so genau gemacht. Aber sie sind eben auch ein Symptom dafür, würde ich sagen, welchen schwierigen Stand Comics noch immer haben. Und ich habe mit Philipp Kolleck darüber gesprochen. Der ist, der macht quasi so als Ein-Mann-Büro die Pressearbeit für gleich mehrere Comic-Verlage, vor allem für Reprodukt, Avant und Edition Moderne. Und der sagt Folgendes.
Die meisten Zeitungen, Radiosender, Fernsehanstalten berichten erst so seit 10, 15 Jahren im größeren Stil über Comics. Das heißt, mit jedem Comic-Thema fängt man im Grunde immer so ein bisschen von vorne an, das zu bewerben. Und da sind natürlich Biografien vom Vorteil, weil sie halt mit dem Thema die Redaktion bedienen, was sie schon kennen, wo sie sicher sein können, dass die Leser andocken können und dass das vielleicht auch interessiert.
Also so ein bekanntes Thema, das baut natürlich Barrieren ab und überwindet auch Berührungsängste mit Comics. Also neben Biografien funktionieren zum Beispiel auch historische Stoffe natürlich sehr gut oder auch solche Listencomics, also sowas wie 100 berühmte Frauen, die dies und jenes Tolles bewirkt haben. Das hängt aber auch damit zusammen, dass Comics oft so als niedrigschwelliger angesehen werden, pauschal sozusagen jetzt als zum Beispiel klassische Literatur und dann oft auch, würde ich fast sagen, sozusagen zur Wissensvermittlung degradiert werden. Also zum Beispiel wird dann eine Rosa-Luxemburg-Biografie als Comic gekauft, weil davon ausgegangen wird, dass das sich natürlich als Stoff viel schneller reinziehen lässt als eine Biografie, als Fließtext. Und das ist aber auch so ein Vorurteil. Also, dass Comics leicht zugänglich sind, das würde ich so überhaupt nicht unterschreiben, weil es gibt natürlich auch sehr anspruchsvolle Comics, die eine ganz andere Lesekompetenz erfordern, um so Bild- und Textrelationen zu erfassen. Solche erscheinen zum Beispiel auch bei Edition Moderne. Und ich habe auch mit David Basler telefoniert, der war fast 40 Jahre lang der Verleger bei Edition Moderne. Der ist inzwischen im Ruhestand und der sagt im Grunde was Ähnliches wie Philipp Kolleck.
Die erfolgreichsten Bücher in der Edition Moderne auf jeden Fall, das waren schon Comics, wo die Leute thematisch angesprochen haben und die haben dann, sagen wir mal, diesen kleinen Kreis von Comics-Aficionados oder Nerds oder Leute, die einfach Comics kaufen und sammeln, hat er dann überschritten.
Also man erreicht über das Thema eben nicht nur comicferne Redaktionen natürlich, sondern auch comicferne LeserInnen, die das Buch kaufen, obwohl es ein Comic ist quasi. Und die Hoffnung ist dann natürlich, dass irgendwann über diesen Umweg das Interesse für das Medium grundsätzlich da ist.
Also man kann dann wohl schon sagen, Comic braucht irgendwie noch Hilfe, das braucht so ein paar fremde Motoren, damit er wahrgenommen wird. Aber wie ist es denn, wenn er dann wahrgenommen wird? Also wie wird über Comic berichtet, gesprochen? Weil so viele Comic-ExpertInnen gibt es ja nichts anders als bei Filmen oder so.
Ja, das ist ein Problem, weil das führt natürlich dann auch dazu, dass teilweise auch Leute öffentlich über Comics urteilen, die sonst vielleicht kaum Comics lesen. Und das ist dann natürlich keine fundierte Comic-Kritik. Und dass die Tatsache sozusagen, dass es generell wenig Leute vom Fach gibt in den Redaktionen, dass da viel Unkenntnis auch herrscht, führt dazu, dass die Latte entsprechend auch nicht so hoch hängt. Da fand ich auch interessant, was Philipp Kolleck sagt.
Ich habe das jetzt über die Jahre, ich mache das jetzt tatsächlich schon seit 10 Jahren, erlebt, dass ich Leute, ob das jetzt freie Journalistinnen und Journalisten waren oder feste Redakteure bei Zeitungen oder Radios, dass ich sie über ein Thema erreicht habe, sei es jetzt eine Picasso-Comic-Biografie, und sie dann so nach und nach für das Thema Comic begeistert habe, dass die dann in meinen Verteiler gewendet sind und dran geblieben sind und dass die jetzt tatsächlich in ihren Redaktionen als die Comic-Experten gelten.
Also Leute, die quasi überhaupt grundsätzlich erstmal empfänglich sind für Comics, die stechen dann schon raus in den Redaktionen. Und dazu kommt, dass Comic ja kein festes Ressort ist. Das heißt, es hängt sehr stark auch von den Interessen einzelner JournalistInnen ab, sagt Philipp Kolleck, ob über Comics überhaupt berichtet wird. Und wenn die dann weggehen, teilweise aus den Redaktionen, den Job wechseln oder so, dann ist es oft auch zu Ende mit der Berichterstattung über Comics.
Klingt schon ein bisschen weiterhin nach Nischendasein, was den Comic angeht. Ist also schon noch ein weiterer Weg eigentlich, oder? Bis zur gleichberechtigten Kunstform sozusagen.
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, also total. Andererseits war ich jetzt bei diesen Telefonaten auch beeindruckt, wie wenig resigniert oder frustriert jetzt Philipp Kolleck und David Basler sind, wo ich jetzt hier schon so bei ein paar harmlosen Comic-Biografien ächze, weil die sehen das sozusagen seit jeher schon als ihre Mission, das Medium Comic zu etablieren in der Gesellschaft und leisten im Grunde ja permanent immer noch diese Pionierarbeit. Vor allem David Basler, der ist ja 40 Jahre im Geschäft, also seit 1981, wo Edition Moderne gegründet wurde in der Schweiz, und die waren damals mit ihrer Nähe zu Frankreich natürlich absolute Vorreiter auf dem deutschsprachigen Comicmarkt. Und der hat natürlich auch ganz andere Zeiten erlebt, also in den 80er und 90er Jahren. Er hat auch erzählt, wie damals in der Presse über Comics berichtet wurde.
Das war dann so Phänomen Comics und dann irgend so ein Überblickartikel, oder wie, ja, wenn jetzt zum Beispiel Phänomen TikTok oder so, so in der Art. Aber nicht über einen Künstler oder so, das war dann weniger.
Also da merkt man dann auch, dass Comics einfach schon einen wahnsinnig langen Weg zurückgelegt haben in den letzten Jahren und dass im Grunde also die Zeiten noch nie so golden waren wie jetzt, wie heute. Trotzdem würde ich sagen, da ist noch viel Luft nach oben.
Das sagt Jule Hoffmann über den Stand von Comics damals und heute in der Kunstwelt. Wenn Sie sich für Comics interessieren, dann kann ich wirklich empfehlen, mal in der DLF Audiothek zu stöbern, weil es kommt gar nicht so selten vor, dass wir hier in Deutschlandfunk Kultur über Comics besprechen und sie vorstellen, und zwar nicht nur über Biografien. Vielen Dank, Jule Hoffmann. Dekolonisiert euch. Das war unser Denkfabrik-Thema im letzten Jahr hier in Deutschlandfunk Kultur. Ein Aufruf quasi, vielleicht vor allem gerichtet an den globalen Norden. Und jetzt gibt es eine Ausstellung, die sich auf den antikolonialen Widerstand im globalen Süden fokussiert. Und zwar auf ganze 500 Jahre Widerstand. Resist, so heißt diese Ausstellung, eröffnet heute digital am Rautenstrauch-Jöst-Museum in Köln. Christian Wertschulte hat da mit den MacherInnen und mit einigen beteiligten KünstlerInnen gesprochen.
Es gibt viele Arten, die 500-jährige Geschichte des Kolonialismus zu erzählen. DJ Rokia Bamba aus Brüssel hat sich für die Musik entschieden.
Music is a heritage, it's a memory. I think for me it's a kind of archive.
Musik ist Erbe und Gedächtnis. Für mich ist sie ein Archiv. Meine Heimatländer, Mali und die Elfenbeinküste, sind Länder mit mündlicher Überlieferung. Und die Überlieferung geschieht durch die Musik und die Songs der Griot.
The sounds, the voice of a Griot.
Bei ihren Auftritten mixt Rokia Bamba die Musik der afrikanischen Diaspora zusammen. Von Hip-Hop aus New York über Niger-Pop aus Lagos bis zu Gom aus Durban. Mit einem virtuellen DJ-Set eröffnet sie am Wochenende die Ausstellung Resist, die Kunst des Widerstands, im Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln. Darin will das Ethnologische Museum die verschiedenen Formen des Widerstands gegen die Kolonialherrschaft dokumentieren. Museumsdirektorin Nanette Snoop.
Was ist Widerstand? Man hat natürlich bewaffnete Widerstand, aber man hat natürlich auch subversive Widerstand. Weigerung ist auch eine Form von Widerstand. Widerstand ist auch seine eigene Geschichte schreiben. Oder Widerstand ist natürlich auch das Überleben, dass trotz 500 Jahre koloniale Unterdrückung man immer noch den Mut hat, um Widerstand zu leisten.
Resist zeigt die Vielfalt dieses Widerstands. Auf einem Foto sieht man, wie ein Kongolese im Jahr 1960 bei einem Staatsbesuch den Degen des belgischen König Baudouin vor aller Augen an sich reißt. Oder die Singh Twins aus Nordengland. Sie zeigen ein Triptychon im Stil klassischer indischer Malerei über das Massaker von Amritsar, wo britische Kolonialtruppen im Jahr 1919 379 Menschen ermordet haben. Die Ausstellung beleuchtet aber auch den Alltagswiderstand in den Kolonien, wie zum Teil wertloser Schund an ahnungslose Kolonisatoren verkauft wurde, die ihn für seltene Sammlerstücke hielten. Das Besondere an Resist sind vier Ausstellungsteile, die von GastkuratorInnen gestaltet worden sind. Die Aktivistinnen Ida Hoffmann und Esther Munyangwe thematisieren hier ein Stück deutscher Kolonialgeschichte, den Genozid an Herero und Nama im Jahr 1904.
We are the voices of those people who died.
Wir sind die Stimmen der Menschen, die 1904 gestorben sind. Wir sprechen als Vertreter ihrer Totenschädel, die noch in Deutschland sind. Den Schmerz, den unser Volk vor 117 Jahren gefühlt hat, fühlen wir noch heute. Denn wir leben in Armut, weil die Deutschen uns unser Land und unser Vieh genommen haben.
Als Vorsitzende der Ova Herero Genocide Foundation war Esther Munyangwe an der Rückführung von Totenschädeln nach Namibia beteiligt. In Resist zeigt sie Dokumentarfilme von den Protesten, die diese Verhandlungen begleitet haben. Ihnen stellt sie Agitprop-Plakate gegenüber, auf denen abgemagerte Herero in Ketten zu sehen sind. Subtiler geht dagegen die nigerianische Künstlerin Pejulai Wola vor. Sie arbeitet mit den Benin-Bronzen, die 1897 bei einer Strafexpedition der Briten im heutigen Nigeria geraubt wurden. Die Familie des Kölner Museumsgründers Eugen Rautenstrauch hat sie kurz darauf in London gekauft. Pejulai Wola erzählt in ihrer Arbeit die Geschichte dieser Bronzen. In Nigeria spielen sie als Träger des kulturellen Gedächtnisses eine wichtige Rolle. Und Lai Wola macht auf die Lücke aufmerksam, die ihr Raub hinterlassen hat.
Restitutionsforderung und den Kampf für Restitution ist auch eine Form von postkolonialer Widerstand. Das thematisieren wir hier im Museum, um auch ja, die Besucher dafür zu sensibilisieren, was bedeutet es für Nigerianer, dass diese Sammlung sich hier in Köln befindet und nicht in Benin City.
Sagt Museumsdirektorin Nanette Snoop. Sie selbst unterstützt die Forderung nach einer Rückgabe der Bronzen, aber die Entscheidung darüber müsse die Politik fällen. Mit der Ausstellung Resist verfolgt sie aber noch ein anderes Anliegen. Sie möchte sie nutzen, um das weiße Kölner Bildungsbürgertum in den Dialog mit den People of Color Communities der Stadt zu bringen und gemeinsam die Ausstellung weiterzuentwickeln. Diese eh nicht einfache Aufgabe wird durch die Corona-Pandemie erschwert. Der Dialog muss in den virtuellen Raum ausweichen, in die Videotalks und Diskussionen, die das Museum ab nächster Woche veranstaltet. Für das Kölner Ethologiemuseum ist dieser Prozess ein wichtiger Schritt, um sich für die postkoloniale Gegenwart zu öffnen. DJ Roker Bamba hofft, dass dieser Aufbruch nicht nur im virtuellen Raum stattfinden wird.
We have to feel it in your body and make some noise. Yeah.
500 Jahre antikolonialer Widerstand, zu sehen in der Ausstellung Resist vom Rautenstrauch-Jöst-Museum in Köln, hätte heute eigentlich physisch eröffnen sollen, stattdessen jetzt eben digital. Und den Link dazu und mehr Infos finden Sie auch auf unserer Seite auf deutschlandfunkkultur.de. Wie umgehen mit dem kolonialen Erbe in Museen? Das ist eine ziemlich große Frage in diesen Jahren. Einige Museen haben ja auch angefangen, gestohlene Objekte wieder zurückzugeben. Andere reflektieren ihre eigene Sammlung mittlerweile kritischer, bieten dazu zum Beispiel auch Führungen an. Und das renommierte Witte de Witt Museum in Rotterdam, das hat jetzt seinen Namen geändert nach einem ziemlich langen Forschungs- und Denkprozess. Worum es da genau ging in diesem Prozess, das weiß Martin Hahn. Er war für uns vor Ort. Ja.
So this wayfinding.
Dieses Schild haben wir im vergangenen Juni geändert. Hier steht dritte Etage, formerly known as, früher bekannt als Witte de Witt, Center for Contemporary Art. Vorher stand hier nur Witte de Witt.
And it just said Witte de Witt.
Sofia Hernandez-Chonkui führt durch ein Museum, das in den vergangenen 3 Jahren ohne richtigen Namen auskommen musste. Die Mexikanerin leitet das ehemalige Witte de Witt Zentrum für zeitgenössische Kunst in Rotterdam.
Hier im Glasfenster zum Fahrstuhl hing auf jeder Etage unser Logo. Das war eine Wolke mit der Aufschrift Witte de Witt Contemporary Art. Das mussten wir ebenfalls ändern.
Das Haus liegt in der Witte-Cornelison-de-Witt-Straße. Bei diesem Namen bedienten sich die Gründer und Gründerinnen des Museums 1990. Doch im Sommer 2017 rief eine Gruppe von Künstlern und Künstlerinnen das Museum dazu auf, sich von seinem bisherigen Namen zu verabschieden.
Witte de Witt was a man that lived in the 17th century.
Witte de Witt lebte im 17. Jahrhundert. Er war ein Marineoffizier, der für die niederländische Ostindien- und Westindien-Kompanie gearbeitet hat. Im 19. Jahrhundert ehrte man ihn mit dieser Straße. Er war bekannt für seinen gewalttätigen Charakter und ist einer der Offiziere, die mit der Expansion der Niederlande in Verbindung gebracht werden.
Of the 17th century that are associated to the expansion of this country.
Keine gute Gesellschaft also für ein aufgeklärtes Museum. Zumal eines, das immer wieder auch Kunst ausstellt, die sich mit dem kolonialen Erbe und Dekolonisierung beschäftigt. Es begann also die Suche nach einem neuen Namen. Ein Prozess, den Hernandez-Chonkui sehr methodisch anging.
Am Anfang wusste ich nicht genau, wie der Prozess aussehen sollte. Aber ich wusste, dass wir Forschung in Auftrag geben und dass wir zuhören mussten. Wir mussten über die verschiedenen Bedeutungen des Namens Witte de Witt nachdenken. Nicht nur die eine Bedeutung, die von der Dekolonisierungsbewegung hervorgehoben wurde.
Meaning that was being pushed at present as part of the decolonizing movement.
Hernandez-Chonkui und ihre Kollegen ließen die Geschichte des Museums und die Biografie des Namensgebers erforschen. Sie veröffentlichten die Ergebnisse online, sie organisierten Diskussionsrunden und baten schließlich die Öffentlichkeit, neue Namensvorschläge einzureichen. Aber so transparent die Namenssuche auch verlief, Kritik gab es von allen Seiten.
But everyone, the press, people, it was that I was taking too long, and to me the question was.
Viele Leute, die Presse, sagten, es dauere zu lang. In mir kam da die Frage auf. Im Gegensatz zu was? Zu lang für wen? Ich verstehe, dass es zu lange dauerte, einige Ungleichheiten anzuerkennen oder generell auf antirassistische Strukturen hinzuarbeiten. Aber eine Namensänderung ist kein Rebranding-Prozess wie bei einem Produkt. Vor allem nicht, wenn es um historische Angelegenheiten geht, in denen es viele verschiedene Perspektiven gibt.
And least of all when it relates to historical matters in which there are many different perspectives.
Während es den einen zu langsam ging, waren andere gegen einen neuen Namen. Sie hatten Angst, das Museum würde seine Marke, seine Identität verlieren, Geschichte würde ausradiert. Die Kontroverse, die damit ausbrach, hatte aber auch ihr Gutes, sagt die Museumsdirektorin.
The discussion about the renaming of our institution had opened up a conversation in the public domain.
Durch die Diskussion rund um unsere Namensänderung begann in der Öffentlichkeit ein Gespräch über die Kolonialgeschichte der Niederlande. Ein Thema, das immer noch selten oder gar nicht in Schulen gelehrt wird. Unsere Kontroverse erlaubt es den Menschen, mehr über ihre eigene Geschichte zu lernen.
People to learn more about their own history.
Und am Ende konnte man sich schließlich doch auf einen neuen Namen für das Witte de Witte einigen.
Our new name is Kunstinstitut Melli.
Kunstinstitut Melli. So wird das Museum ab sofort heißen, inspiriert durch ein Kunstwerk des Kanadiers Ken Lum. Melli Shum Hates Her Job ist ein Wahrzeichen Rotterdams. Das Bild in Form eines Werbeplakats ziert die Fassade des Museums seit seiner Gründung 1990. Bisher trug schon ein Galerieraum des Hauses den Namen Melli.
It's not about whether we like it or not. It's about whether it works.
Es geht jetzt nicht darum, ob wir den Namen mögen oder nicht. Es geht darum, ob er funktioniert. Und wenn Melli bis heute schon eine gewisse Wiedererkennbarkeit, ein einladendes Image und eine Verbindung schafft, und danach suchen wir, dann funktioniert er.
Which is what we're looking for. Then it works. See?
Direktorin Hernandez-Chonkui freut sich jetzt vor allem auf eins, dass sich die Menschen endlich wieder über die Kunst im Museum unterhalten, statt sich über den Namen zu streiten.
Der lange Weg zum neuen Namen und noch viel wichtiger auch zu neuen Erkenntnissen. Martin Hahn war das aus Rotterdam hier in Deutschlandfunk Kultur.